Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Vielleicht einfach zwei, drei kurze Informationen zu meiner Person. Ich war ja noch nicht hier. Hans-Georg Wünsch ist mein Name. Ich bin seit 1989 am Theologischen Seminar Rheinland. Das ist das frühere Neues Leben Seminar. Und ja, Peter hat mich mal dahin geholt vor vielen, 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 vielen Jahren. Heute bin ich mit Ausnahme von ihm der Dienstälteste dort. Ich unterrichte hauptsächlich im Alten Testament. Und gerade zur Zeit schwerpunktmäßig hebräisch bei uns und auch an der Theologischen Hochschule in Ebersbach. So, das ist so mein Hauptsteckenpferd. Verheiratet, wir haben zwei Kinder, drei Enkelkinder und ich liebe es, Opfer zu sein. So. Reicht, glaube ich, zunächst einmal für mir selber. Wir haben Donnerstag vor einer Woche, also vor anderthalb Wochen, da fegte das Sturmtief Xavier über Deutschland hinweg. Mindestens 7 Menschen starben dabei, meistens durch umstürzende Bäume. Auch für einen aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts sind solche Naturgewalten schon erschreckend. Vor über 500 Jahren, am 2. Juli 1505, erlebte ein junger Student, der hatte gerade einen Teil seines Studiums beendet, war Magister geworden, etwas Ähnliches. Er geriet in einen furchtbaren Gewittersturm und er fürchtete um sein Leben. Noch viel stärker als heute verband man zu dieser Zeit Naturgewalten dieser Art mit Gott und seinem Zorn. Der junge Mann, Martin Luther, war überzeugt, dass Gott über ihn wütend war und ihn mit diesem Sturm strafen und vielleicht sogar töten wollte. Deshalb gab er diesem zornigen Gott gegenüber ein Gelübde ab. Wenn Gott ihn diesen Sturm überleben ließ, dann würde er nicht Jura studieren, wie sein Vater das wollte, und viel Geld verdienen, was damit möglich war, sondern Mönch werden. Luther hoffte auf diese Art und Weise, diesen zornigen Gott irgendwie besänftigen zu können. Und tatsächlich, der Sturm zog weg und Luther blieb am Leben. Und er erfüllte damals seinen Schwur und wurde Mönch, sogar in einem Bettelorden. Übrigens ganz zum Entsetzen seines Vaters. Diese kurze Geschichte gibt uns eigentlich einen tiefen Einblick in Luther und sein Gottesbild. Ich bin sicher, Peter hat schon einiges über Martin Luther in diesem Jahr gemacht, so als Kirchengeschichtler, wird schon hin und wieder vorgekommen sein. Die Pfarrer und Priester hatten ihm Gott so vorgestellt, als einen fernen Richter, der über die Sünde der Menschen zornig war und der durch menschliche Opfer und Taten irgendwie besänftigt werden musste. Und Luther selbst hatte Gott ja auch so erlebt, meinte er, in diesem Gewittersturm, als jemand, der von außen an ihn herankommt und der ihn unter Druck setzt. Man kann sagen, sowohl seine Erziehung und die Kirche, aus der er kam, als auch sein eigenes Erleben führten ihn zu einer klaren Erkenntnis, würden wir heute formulieren, eine klare Erkenntnis, Gott ist unnahbar und fern. Und er ist niemals zufrieden mit uns kleinen Menschen. Und deshalb muss unser Leben darin bestehen, diesen zornigen Gott irgendwie zufriedenzustellen. Die nächsten 10 Jahre seines Lebens widmete sich Luther dieser Aufgabe. Zunächst als Mönch, dann in einem Studium der Theologie. Und in dieser Zeit setzte er sich mit ganzer Energie dafür ein, Gott zu gefallen. Sein ganzes Leben drehte sich um die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? In seiner Angst hat er manchmal stundenlang nackt auf dem kalten Boden seiner Klosterzelle gelegen, um sich für die Sünden zu bestrafen und vielleicht auf die Art und Weise dem Gericht Gottes zu entgehen. Später schreibt er im Rückblick auf diese Zeit: Ich konnte den gerechten Gott, der die Sünder straft, nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich doch vor Gott als Sünder. Nachdem er 1512 Doktor der Theologie geworden war, lehrte er an der Universität zu Wittenberg, hielt dort Vorlesungen über biblische Bücher und im Jahr 1515 begann er, also 10 Jahre nach diesem Gewittererlebnis, begann er sich intensiv mit dem Römerbrief zu beschäftigen, weil er eine Vorlesung darüber halten musste. Und er stieß dabei auf eine Aussage, die ihn irritierte. In Römer 1, 16 und 17 las er: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Bibeltext stellte alles in Frage, was er bisher über Gott gedacht hatte. Und auch alles, was die Kirche zu seiner Zeit über Gott lehrte. Denken, Lehre und Leben Martin Luthers stimmten nicht überein mit dem, was die Bibel hier sagte. In so Situationen kann man ja zweierlei tun, ja. Man kann die Bibel zumachen und wegstellen und an seiner bisherigen Überzeugung festhalten oder nicht. Luther schrieb später über diese Zeit: Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Dieser Bibeltext änderte alles für Luther. Ihm wurde klar, dass das, was er bisher über Gott gedacht hatte und was die Kirche ihn über Gott gelehrt hatte, nicht stimmte. Gott war gar kein zorniger Gott. Er war ein liebender Gott. Man musste gar nicht versuchen, ihn irgendwie zu besänftigen und zu einem gnädigen Gott zu machen, denn das war er doch schon längst. Gott selbst hatte alles getan, um den Menschen gerecht sprechen zu können. Und es gab nur eins, was notwendig war. Und das ist der Glaube. Luthers großartige und entscheidende Erkenntnis hatte nur ein Problem. Sie stimmte nicht mit dem überein, was die Theologen und Priester, die Kirche und der Papst behaupteten. Sollte sich Luther also tatsächlich gegen sie alle stellen? Sollte er wirklich behaupten, dass sie alle Unrecht haben? Die Kirche verkaufte Sündenvergebung durch den Ablasshandel. War das alles falsch? Wer hatte denn recht? Die Bibel oder Theologie und Kirche? Und an dieser Stelle traf Martin Luther eine folgenschwere Entscheidung. Er beschloss, dass der einzige Maßstab für Wahrheit die Bibel ist. Sola Scriptura heißt es so schön. Das ist allein die Schrift. Und diese Schrift lehrte, dass es nur der Glaube ist, der Menschen gerecht macht. Sola fide, allein der Glaube. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kann nämlich nicht durch menschliche Werke erreicht werden, sondern nur durch Gottes Gnade. Sola gratia, allein die Gnade. Und das alles ist nur möglich durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, wo er für unsere Schuld und Sünde starb. Solus Christus, allein Christus. Das sind ja die 4 großen Soli, wie man so schön sagt, der Reformation. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Jesus Christus. Aber wenn man genau guckt, auch ins Leben von Luther, dann ist der Ausgangspunkt für diese große Erkenntnis, die dann irgendwann auch im Soli Deo Gloria mündet, ja, allein Gott die Ehre. Der Ausgangspunkt ist Sola Scriptura, allein die Schrift. Der Maßstab für unseren Glauben und für unser Denken und für unser Leben muss die Bibel sein. 2 Jahre nach dieser bahnbrechenden Erkenntnis hat Luther dann übrigens seine berühmten 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen und damit den Stein ins Rollen gebracht, der die Reformation auslöste und letztlich diese Welt grundlegend verändert hat. Deswegen feiern wir dieses Jahr 500 Jahre Jubiläum der Reformation. Aber das ist heute nicht mein Thema. Nein, mir geht es um den Auslöser für all das. Sola Scriptura. Allein die Schrift als Maßstab für unser Denken, für unseren Glauben und für unser Leben. Das war übrigens keine neue Erkenntnis, die bis zu Luther noch niemand gehabt hat. Nein, diese Erkenntnis war durch Jahrhunderte von Tradition verschüttet worden. Eigentlich ist sie schon in dem Begriff enthalten, den die Theologie für die Bibel immer wieder verwendet, dem Wort Kanon. Ich vermute, den hat die meisten schon mal irgendwann gehört, das ist der Kanon oder so. Man spricht vom Kanon. Ein Kanon, das ist eine Richtschnur, eine Messlatte, ein Maßstab. Wenn man irgendetwas überprüfen will, wenn man irgendetwas wissen will, muss man sich an eine Vorgabe halten. Ich kann natürlich behaupten, das hier sei ein Meter. Wenn ich das behaupte, ja. Aber es ist nicht wahr. Um zu wissen, was ein Meter ist, müsste ich nach Paris und müsste dort das sogenannte Urmeter holen und damit genau nachmessen. Brauche nämlich einen Maßstab, um zu wissen. Ohne Maßstab geht es nicht. Und dieser Maßstab für meine Lehre, mein Glauben, mein Leben, das ist die Bibel. Und die Frage ist, was heißt es jetzt für uns heute? Nach dieser etwas längeren Einleitung möchte ich kurz uns mitnehmen in ein paar Folgen, die dieses Sola Scriptura, allein die Schrift, auch für uns im 21. Jahrhundert hat. Wenn wir die Bibel, wie das eben so schön deutlich wurde, nicht nur im Schrank stehen haben. Und auch nicht nur lesen, sondern als Gottes Wort lesen und verstehen. Die Bibel, Maßstab oder Kanon, Maßstab für unser Denken. Paulus setzt sich in 2. Korinther 10 mit falschen Denkweisen auseinander, die in die Gemeinde in Korinth eingedrungen waren. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem geistlichen Kampf, den er gegen dieses falsche Denken kämpft. Und dann sagt er, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken. Alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen, alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Alles Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. Das ist das Ziel von Paulus. Und darum geht es mir auch in diesem ersten Punkt. Mir ist wichtig, dass das nicht bedeutet, dass wir jetzt aufhören zu denken, sondern dass wir einen bestimmten Maßstab für unser Denken benutzen, und zwar die Bibel. Wenn die Bibel das Wort Gottes ist, muss sie in allen Bereichen, und das heißt auch in meinem Denken, grundlegend sein. Das ist übrigens etwas, was gerade für mich als Theologe ganz entscheidend ist. Es gibt ja viele Bereiche, in denen die Bibel nicht dem entspricht, was man in der sogenannten modernen Wissenschaft für richtig hält. Da erklärt uns die Wissenschaft zum Beispiel, ein Mensch kann ja nicht auf dem Wasser gehen. Die Bibel behauptet, dass Jesus auf dem Wasser zu seinen Jüngern auf dem See Genezareth gegangen ist und dass auch Petrus im Auftrag von Jesus Schritte auf dem Wasser gemacht hat, wenn auch nicht so lange. Die Wissenschaft erklärt uns, dass sich Wasser in einem Meer oder einem Fluss nicht einfach teilen kann. Und die Bibel erzählt, dass Gott genau das getan hat. Die Wissenschaft erklärt auch, dass ein Mensch, der schon mehrere Tage lang tot ist, nicht plötzlich wieder lebendig werden kann. Aber die Bibel behauptet, dass das geschehen ist. Nicht nur in der Auferweckung von Menschen wie Lazarus, sondern auch in der Auferstehung von Jesus Christus. Und jetzt könnten wir so weitermachen. Eins vielleicht noch. Die Wissenschaft behauptet, dieses ganze Universum sei das Ergebnis eines Urknalls und einer nachfolgenden zufälligen Entwicklung. Und die Bibel behauptet, Gott hat alles geschaffen, was wir sehen. Wir müssen also ganz grundlegend eine Frage beantworten. Wenn die Wissenschaft etwas behauptet, das der Bibel widerspricht, wem werde ich glauben? Ich persönlich habe für mich vor vielen Jahren schon eine eindeutige Entscheidung an dieser Stelle getroffen. Ich werde der Bibel glauben. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt aufhöre zu denken, aber mein Denken benutzt einen anderen Maßstab als das Denken der sogenannten modernen Wissenschaft. Denn alles Denken geht von einer bestimmten Behauptung aus. Wenn jemand behauptet, niemand könne auf dem Wasser gehen, dann geht er von der Voraussetzung aus, dass Gott in dieser Welt nicht handelt. Denn wenn Gott, der Allmächtige, in dieser Welt handelt, dann sind für ihn die Naturgesetze nicht verpflichtend. Er steht ja darüber. Wenn jemand behauptet, das ganze Universum sei aus sich selbst heraus entstanden, dann klammert er von vornherein Gott aus. Denn wenn es einen Gott gibt, dann kann der problemlos auch alles erschaffen und er ist nicht angewiesen auf eine lange, lange, lange evolutionäre Entwicklung. Versteht ihr, was ich sagen will? Die Voraussetzungen bestimmen in diesem Fall schon immer mein Ergebnis. Und ich habe mich entschlossen, meine Voraussetzung für mein Denken soll die Bibel sein. Was ist dein Maßstab? Übrigens, wer sich für die moderne Wissenschaft entscheidet, sollte flexibel sein. Was heute schon als absolut gesichert gilt, kann morgen schon wieder überholt sein und übermorgen ist vielleicht das von gestern wieder aktuell. Passiert ja ständig, dass irgendwelche Informationen kommen und auf einmal heißt es, diese Erkenntnis hat alles über Bord geworfen, was wir bisher gedacht haben. Ganz ehrlich, da bin ich doch froh, dass ich das nicht ständig ändern muss, wenn ich der Bibel glaube. Paulus spricht nicht nur davon, alles Denken unter den Gehorsam Christi zu nehmen. Für ihn ist die Bibel auch der Maßstab für Glauben und Leben. Und er sagt das sehr deutlich in einem anderen Bibeltext, über den ich jetzt noch etwas sagen will, über 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Relativ bekannter Text. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zunächst das Zweite, die Bibel, Maßstab oder Kanon für unseren Glauben. Wenn Paulus hier von alle Schrift spricht, dann ist damit zunächst einmal das gesamte Alte Testament gemeint. Für mich als Alttestamentler ist das ein besonders wichtiger Vers. Es ist ja so, dass in vielen unseren Gemeinden oft das Alte Testament nur so am Rande vorkommt. Es ist 2/3 des Wortes Gottes. Und Paulus sagt hier, genau dieses Alte Testament ist Schrift, ist wichtig, hat Bedeutung. Zu seiner Zeit war das Neue Testament ja gerade erst im Entstehen. Die Schrift, die von Gott eingegeben ist, das meint die damals bekannte Bibel. Es bezieht sich dann natürlich auch auf die Bücher des Neuen Testaments, die später dazu kamen, denn sie gehören auch zu dem, was von Gott eingegeben ist. Wörtlich steht an dieser Stelle eingehaucht. In der lateinischen Übersetzung, die über viele, viele Jahrhunderte Maßstab war in der Theologie und Kirche, steht dort inspirata. Da kommt unser Begriff inspiriert her. Wir sprechen von der inspirierten Bibel oder der Inspiration der Bibel. Genau das ist gemeint. Gott legt seinen Geist da hinein. Und mit seinem Geist gibt er dieses Wort. Ohne dass wir erklären könnten, wie das passiert ist. Diese inspirierte Schrift, so sagt Paulus, ist nützlich zur Lehre. Denn woher sonst sollte unsere Lehre auch kommen, unser Glauben auch geprägt werden. Wenn wir darüber nachdenken, wer Gott ist, wie wir glauben und leben sollen, dann brauchen wir diesen Maßstab, die Bibel. Wir können es natürlich unsere eigenen Gedanken machen, klar. Wir können es natürlich unseren eigenen persönlichen Glauben zusammenzimmern, das ist sehr modern. Aber wisst ihr, wenn es nicht um Gefühle und Meinungen geht, sondern um Wahrheit, ist es auch ziemlich dumm. Das erinnert mich an den Schüler der ersten Klasse, der zu seinem Mathelehrer sagt, für Sie, Herr Lehrer, mag das stimmen, 2 und 2 ist 4, aber für mich ist es 5. Ich denke mal, der Mathelehrer wird sich nicht davon beeindrucken lassen. Er wird auch das Falsch aus der Arbeit nicht streichen. Denn Wahrheit ist nicht individuell. Sie gilt für alle. In Wirklichkeit schon gar nicht. Wenn es um die Wirklichkeit Gottes geht, um unseren Glauben und unsere Vorstellung von Gott, dann ist die Bibel der absolute Maßstab. Und wenn die Bibel der Maßstab für die christliche Lehre und den Glauben ist, der uns vor Gott gerecht macht, und zwar nur aufgrund der Gnade Gottes in Jesus Christus deutlich, wird das, ist das auch klar, dass nur der Glaube uns gerecht machen kann in Jesus Christus. Und natürlich ist das nur ein Glaube von, ein Teil von dem, was Glaube ausmacht und was wir in der Gemeinde auch lernen. Dass die Bibel allein Maßstab ist, gilt auch in vielen anderen Fragen. Also ich zum Beispiel, während meines eigenen Theologiestudiums, ich komme ursprünglich aus dem Bereich einer landeskirchlichen Gemeinschaft und so als Kind groß geworden, bin auch mal als Baby getauft worden, wollte dann Theologie studieren und Pfarrer werden. Und als ich während meines Theologiestudiums vor der Frage stand, wie das eigentlich mit der Taufe ist und ob ich meine Kindertaufe vielleicht im Nachhinein als Taufe anerkenne oder vielleicht mich doch jetzt als schon lange Gläubiger nochmal taufen lassen soll, da habe ich mir die Bibel genommen und bin alle Stellen durchgegangen, in denen im Neuen Testament von Taufe die Rede ist. Und danach war für mich klar, dass ich mich taufen lassen sollte. Es war mir auch klar, dass mein ganzer Plan hinüber war. Meine Zukunft verlief dann anders. Aber Maßstab kann und darf nichts anderes sein als die Bibel. Ich will jetzt nicht für jeden hier sagen, es muss für dich auch so gelten. Ich möchte sagen, der Weg muss für dich auch so gelten. Wenn wir wissen wollen, was Gott will, dann ist der Weg immer der zur Bibel. Ich möchte heute Morgen allerdings ein anderes Thema ansprechen. Es ist vielleicht viel subtiler, nicht so eindeutig, aber auch viel größer und wichtiger als das Thema Taufe. Ich will mal das Thema unser Gottesbild ansprechen. Viel subtiler ist das dadurch, weil wir uns häufig gar nicht darüber nachdenken, dass wir ja, viel subtiler ist es, weil wir häufig nicht darüber nachdenken, dass unser Gottesbild ja von vielen Faktoren in unserer Vergangenheit geprägt ist. Und das ist ein ganz entscheidendes Thema, es sollte eigentlich klar sein. Wenn die Bibel jetzt Maßstab für unseren Glauben und unsere Lehre ist, muss das gerade auch und ganz besonders für unsere Vorstellung von Gott gelten. Das war bei Luther ja ganz deutlich, nicht? Seine Vorstellung von Gott war durch Erziehung und Kirche geprägt. Er sah Gott als grausam und zornig, fordernd, unnahbar. Und dieses Gottesbild änderte sich erst, als er die Bibel zum Maßstab machte und sich an ihr orientierte. Welches Bild von Gott hast du? Ich will mal zwei Vorstellungen von Gott aufgreifen, die nach meiner Ansicht heute sehr verbreitet sind. Und die zum Teil problematisch sind. Richtig und gleichzeitig auch schwierig. Es ist ja eine Tatsache, dass unser Bild von Gott sehr stark geprägt ist durch unsere persönlichen Erfahrungen mit unserem eigenen Vater. Zumal die Bibel uns ja Gott auch als unseren Vater vorstellt. Manche von uns, und ich darf mich da zum Glück zu diesen Menschen zählen, haben dadurch ein sehr positives Bild von Gott bekommen. Mein Vater war sicherlich nicht fehlerlos, aber er hat uns Kindern ein sehr positives Verständnis dessen, was ein Vater ist, mitgegeben. Ich bin sehr dankbar dafür. Es fällt mir deswegen leicht, Gott als meinen Vater im Himmel zu verstehen. Viele andere haben dieses Glück nicht gehabt. Es gibt Menschen, die sagen, ich will keinen Vater im Himmel, ich habe genug mit meinem Vater auf der Erde. Es gibt Väter, die ihre Familien verlassen, Väter, die ihre Kinder vernachlässigen oder sie auf der anderen Seite übertrieben verwöhnen. Es gibt Väter, die ihre Kinder in unterschiedlicher Art und Weise missbrauchen oder misshandeln. Wie soll jemand, der eine solche Vatererfahrung gemacht hat, eigentlich Gott als Vater verstehen und lieben lernen? Ich glaube, es gibt dazu nur einen Weg. Das ist der gleiche, den Luther damals gegangen war, dessen Vater übrigens auch ein sehr fordernder Vater war, der ihn immer sehr unter Druck gesetzt hat. Und das hat sein Gottesbild sehr stark geprägt. Kann nur gehen, wenn ich anfange, mein Vaterbild von der Bibel her, von dem Urbild allen Vaterseins, und das ist Gott, korrigieren zu lassen. Gott ist ja nicht deswegen unser Vater im Himmel, weil es auf dieser Erde Väter gibt. Nein, es ist umgekehrt. Als Gott den Menschen in seinem Ebenbild gemacht hat, da hat er auch Väter gemacht, weil er Vater ist. Wir könnten auch über den Aspekt der Mütterlichkeit Gottes nachdenken, denn Gott ist ja kein Mann, keine Frau, er ist Gott. Und es gibt das auch, aber das will ich jetzt heute Morgen nicht tun. Eines der wesentlichen Bilder ist dies des Vaters im Himmel. Und deswegen muss ich nach und nach mein Bild von Vater auch von der Bibel her korrigieren lassen. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt unseres Gottesbildes, den ich auch, meine ich, korrigieren lassen muss, noch viele andere, aber ich will über diese beiden einmal sprechen. Ich glaube, es ist heute sehr weit verbreitet, unter Gott jemanden zu verstehen, der zuallererst dafür zuständig ist, dass es mir gut geht. Dabei gibt es eine ganze Palette von unterschiedlichen Positionen, die man so anführen könnte. Da gibt es Christen, die behaupten, Gott wolle immer, dass wir gesund und reich und glücklich seien. Andere denken, Gott habe einen guten Plan für ihr Leben und deswegen würde alles gut werden, wenn wir nur in seinen Wegen wandeln. Und wieder andere sind der Ansicht, Gott würde alle ihre Wege ebnen, wenn sie sich nur genügend Zeit für Bibel lesen und beten nehmen, wenn sie nur regelmäßig in die Gemeinde gehen, sich dort engagieren, wenn sie an eine Bibelschule gehen und so weiter und so fort. All diesen Ansichten gemeinsam ist die Vorstellung, dass es zuerst um den Menschen geht und dass Gott hauptsächlich dafür da ist, das Beste des Menschen zu suchen. Ich weiß, wir sagen das nicht so, aber es steckt irgendwo ganz deutlich dahinter. Und da gibt es sogar die Behauptung, Gottesdienst bedeutet, Gott würde den Menschen dienen. Wisst ihr, wenn wir von der Bibel her gucken und unser Gottesbild von der Bibel her korrigieren lassen, dann sehen wir, glaube ich, recht schnell, dass da irgendetwas faul ist. Da steht nämlich, dass wir geschaffen worden sind, um Gott zu dienen und nicht umgekehrt. Und dass wir das Reich Gottes an die erste Stelle setzen sollen, nicht dass Gott unser Wohlbefinden an die erste Stelle setzt. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, Christsein ist immer nur Entbehrung und Hingabe. Nein, auf keinen Fall. Da ist auch sehr vieles dabei, was ganz großartig ist. Aber darum geht es nicht. Die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Sie sagt sehr deutlich, dass wenn wir meinen, wir müssten uns selber verwirklichen, dass wir uns dann verlieren, hat Jesus gesagt. Und dass nur der glücklich sein kann, der in seinem Leben Gott an die erste Stelle setzt. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ja genau das Problem. Ich habe Gott an die erste Stelle gesetzt. Ich habe mich entschlossen, ihn ernst zu nehmen. Und trotzdem geht's mir schlecht. Ich kenne manch einen Ehemaligen des Seminars, der in seinem Dienst gescheitert ist. Obwohl er doch so viel investiert hat dafür. Oder bei dem plötzlich Krankheit oder Tod eines nahen Angehörigen das ganze Leben durcheinander gewirbelt haben. Ich war im Sommer bei der Beerdigung eines Absolventen, der mit 31 Jahren, seit einem Jahr verheiratet, mit 31 Jahren beim Aufbau für eine Zeltveranstaltung seiner Gemeinde, wo er Pastor war, ums Leben gekommen ist. Ganz ehrlich, in solchen Situationen verstehe ich Gott auch nicht. Aber ich weiß, das ist auch nicht schlimm, dass ich Gott nicht verstehe. Das sagt die Bibel doch ganz deutlich. Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und so hoch der Himmel höher ist als die Erde, sind seine Gedanken höher als meine Gedanken. Also was tun? In solchen Situationen kenne ich nur einen Platz, an dem meine Fragen zu Gott zur Ruhe kommen. Und zwar vor dem Kreuz. Hier am Kreuz, da hängt die Antwort auf alle meine Warum-Fragen. Diese Antwort hängt nicht an mit weil oder damit. Sie lautet, du kannst mir vertrauen, denn ich liebe dich unendlich. Gott hat ein für alle Mal gezeigt, wie wertvoll ich ihm bin, als er seinen eigenen Sohn am Kreuz für meine Sünden sterben ließ. Ich kann und muss Gott nicht verstehen. Aber vor dem Kreuz seines Sohnes begreife ich, dass ich ihm vertrauen kann. Später einmal, wenn ich bei ihm bin, werde ich verstehen, falls es mich dann überhaupt noch interessiert. Maßstab für unser Denken, Maßstab für unser Glauben, ein letztes noch, die Bibel, Maßstab für unser Leben. Dem schon erwähnten Abschnitt aus 2. Timotheus 3 schreibt Paulus, ich lese es nochmal, in alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zurechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit, vollkommen geschickt sein zu jedem guten Werk, da geht's ums Leben. Die Bibel ist für unser Leben da. Das soll nämlich auch von Gottes Wort her bestimmt werden. Wenn wir sola scriptura betonen, das tun wir zu Recht, oder auch in unseren evangelikalen Kreisen, dann muss das aber auch konkrete Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Denn das ist keine intellektuelle Übung. Da geht es um etwas, was im Alltag Praxis werden will. Und die Bibel sagt einiges darüber, wie wir Alltag leben sollen. Sie benennt ganz klar Dinge, die in Gottes Augen Sünde sind und ich deswegen ablegen soll. Das wäre natürlich auch wieder eine ganz eigene Predigt. Ja? Deswegen will ich nur ganz kurz einfach ein paar Sachen herausnehmen. Das sind zunächst mal Dinge, die sind ganz klar und sichtbar Sünde. Dinge, die Gott nicht gefallen, die eindeutig in der Bibel als falsch bezeichnet werden. Und ich frage mich, haben wir eigentlich den Mut, das auch heute noch zu sagen? Selbst dann, wenn es ganz gegen den Trend geht? Wie ist das mit Themen wie Homosexualität oder Abtreibung? Trauen wir uns noch, klar Stellung zu beziehen? Zu sagen, dass Gott gelebte Homosexualität ablehnt? Dass Abtreibung Mord ist? Können wir noch klar sagen, dass nach der Bibel Sexualität eine gute Gabe Gottes ist, die in den Rahmen einer verbindlichen, offiziell geschlossenen Ehe gehört, auch wenn solche Positionen heute verbrämt sind, man nicht mehr zeitgemäß ist, man vielleicht sogar rechtlich oder sonst Probleme kriegen kann, wenn man es sagt. Aber wisst ihr, neben diesen sichtbaren Sünden gibt es auch die unsichtbaren Sünden. Das ist die andere Seite davon. Das sind die Dinge, die die Bibel klar auch nennt, aber weil sie nicht so eindeutig sind, dann werden sie gerne verharmlost. Und ich fange nochmal mit genau den gleichen Themen an. Die Bibel spricht ja auch von Liebe, die wir üben sollen gegen anderen. Wie ist denn das? Merken Menschen, die homosexuell empfinden, an uns, dass wir sie als Mensch lieben? Auch wenn wir ein bestimmtes Verhalten ablehnen? Wie ist es mit Menschen, die abgetrieben haben und dadurch häufig sehr belastet sind? Merken sie etwas an uns von der Liebe Gottes? Wie begegnen wir ihnen denn? Menschen, die mit ihrer Sexualität nicht klarkommen, schwingen wir nur den Stock oder zeigen wir ihnen Gottes Liebe? Sind wir, wie Jesus, dort, wo die Menschen sind, die kaputt sind, am Ende sind? Mir ist es immer wieder ein ungeheurer Ansporn, wenn ich Seminaristinnen des Seminars davon erzählen höre, wie sie regelmäßig Prostituierte besuchen, die in den Wohnwagen einer B8, das ist bei uns da im Westerwald so ziemlich weit verbreitet, da stehen oft so Wohnwagen, die dort stehen und ihre Dienste anbinden. Und die fahren dorthin und besuchen die regelmäßig, um ihnen die Liebe Gottes zu bringen. Und wenn ich dann höre, mit welcher Wertschätzung sie von diesen Frauen sprechen und ich mich selber sehe, wie ich da denke, dann muss ich mich schämen. Weil von der Liebe Gottes in meinem Denken da manchmal ganz wenig zu spüren ist. Klar, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, diesen Dienst zu tun, das ist logisch. Das können doch Frauen. Aber wo bin ich gefordert? Wo liebe ich die Menschen, die am Rand stehen in unserer Gesellschaft? Und wenn eins deutlich ist, dass Jesus immer genau da war. Und dass er das beides immer gemacht hat. Dass er dieser Frau sagt, wenn dich keiner verurteilt hat, verurteile ich dich auch nicht. Aber auch sagt, dann geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Dass er die Liebe zeigt und die Anerkennung und die Wertschätzung Gottes, aber auch deutlich sagt, was falsch ist. Können wir beides? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wie ist es mit der Sünde des Geizes und der Habgier? Ich habe manchmal den Eindruck, es geht in unseren christlichen Kreisen hauptsächlich um sexuelle Dinge. Und wir merken gar nicht, dass Gottes Maßstäbe noch anders sind. Sagt nicht Paulus, dass Habgier Götzendienst ist? Also nicht etwas, was man so einfach mal sein lassen kann, also drüber hinwegsehen kann, das ist ja nicht so schlimm. Wie ist es mit fehlender Liebe, wie ist es mit Zorn und Wut, mit Unbeherrschtheit, übler Nachrede, um einfach nur mal ein paar Dinge zu nennen. Sichtbare und unsichtbare Sünden sind gleich schlimm. Auch wenn man die einen gut erkennen kann und die anderen verborgen sind. Und dann gibt es schließlich auch noch ganz heimliche Dinge. Abhängigkeiten, Süchte unterschiedlicher Art. Bei Alkohol und Drogen, da sieht man es ja vielleicht noch. Abhängigkeit von Tabak, wo doch Paulus sagt, wir sollen frei sein, alles zu tun, uns aber nichts gefangen nehmen darf. Also nichts gegen ein Glas Wein, nichts gegen eine Pfeife oder eine Zigarre, aber Abhängigkeit, sagt die Bibel, das ist falsch. Frei in allem. Aber es darf mich nichts gefangen nehmen. Und dann gibt es ja noch die Dinge, die kein anderer mitkriegt. Ein Riesenthema, was kaum angesprochen wird, Internetpornografie. Weil das der Einzelne nur immer mit sich selber ausmacht. Spielsucht. Kaum jemand mit, außer wenn das Geld ausgeht. Es gibt auch sowas wie Kaufsucht. Die Liste der Geheimsüchte ist lang. Die Frage ist, haben wir eigentlich noch den Mut, darüber zu sprechen und sie als falsch zu bezeichnen. Und wenn wir erkannt haben, dass es falsch ist, gehen wir sie wirklich an? Dafür ist es sicher häufig zunächst mal notwendig, ein seelsorgerliches Gespräch zu suchen. Um dann nach und nach Schritte zu gehen und mit Gottes Hilfe Dinge in den Griff zu bekommen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du nur mal so bist, wie du bist. Und das gilt für jeden, das sage ich mir auch. Das gilt auch für mich genauso. Wenn wir jemals meinen, am Ziel zu sein, dann haben wir ein Problem. Gib dich nicht zufrieden, aber verzweifle auch nicht daran. Verzweifle nicht daran, dass Dinge sich oft langsam ändern, dass du immer wieder fällst. Fallen ist nicht schlimm, liegen bleiben ist schlimm. Sich damit abfinden ist schlimm. Und ganz wichtig, schau auf Jesus. Und da bin ich genau da, wo ich eben auch war, am Kreuz. Schau auf Jesus. Bei ihm findest du zum einen die Vergebung und dann zum anderen die Hilfe, die du brauchst. Und dann steh auf und geh weiter, denn deine Schuld ist getilgt, auch die von morgen. Sola Scriptura, allein die Schrift. Das war das Thema heute. Ich glaube, wir haben gesehen, welche Bedeutung die Bibel für unser ganzes Leben hat. Für unser Denken, für unseren Glauben, für unser Leben. Und deswegen kann es am Ende dieser Predigt auch nur einen Rat geben. Und ich will das mal mit einem alten Kinderlied sagen. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Amen.